Ja, guten Abend. Jetzt haben wir die Jugend hier dabei. Das ist wertvoll in der Bibelarbeit. Wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 8, im Abschnitt, der jetzt auch wichtig ist, wenn wir an so eine bedeutende Bibelstelle denken über die Lästerung des Heiligen Geistes. Und das ist nicht selten, dass das uns Menschen als Frage gestellt wird, dass uns diese Frage bewegt. Und warum sage ich das? Weil dieser Abschnitt von Kapitel 8 bis Kapitel 12, der mündet in diese Frage. Und deswegen ist das von großer Bedeutung, dass wir das auch in diesem Sinne erforschen, uns diese Bibelarbeiten in diesem Zusammenhang auch sehen. Unser Herr Jesus, der Messias, sein Leben. Er offenbart sich hier jetzt in seinen Wundern als der Messias. Die messianische Wunder, die werden wir hier erleben. Aber auch Wunder der Barmherzigkeit. Und somit wird uns das eine Hilfe sein, wenn wir uns mit der Frage dann beschäftigen, dass Jesus dieses Wort sagte, dass alle Sünden den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Heiligen Geistes nicht. Das hat was mit dieser Vorgeschichte zu tun. Wir lesen uns jetzt aus Kapitel 8, Matthäusevangelium von Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihm bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu ihnen: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähnenknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist der längere Abschnitt, die eine Heilung, die zweite Heilung und die viele Heilungen in diesem kurzen Bericht zusammengefasst. Jesus kommt nach Kapernaum, in der Ortschaft am See Genezareth. Und es ist so wahrscheinlich der Mittelpunkt seines Wirkens, wenn er in Galiläa ist. Und da war ja der Hauptwirkungskreis, so wie wir das aus den Evangelien verstehen, ist Jesus dreimal zu Passahzeit nach Jerusalem gegangen. Und das ist das Johannesevangelium. Diese Zeiten seines Aufenthalts waren mehr im Norden, in Galiläa, am See Genezareth. Und diese Stadt wird sozusagen an der Stelle seiner Geburtsstadt seine irdische Heimat, obwohl er direkt sagt, dass er keinen Ort hat, den er sagen kann, das gehört mir. Ist das doch ein Ort, in dem er viele Wunder gewirkt hatte, die meisten Wunder, und von dem er sagt, diese Stadt, die Menschen dieser Stadt tragen eine größere Verantwortung als die Menschen, die weniger erlebt und gesehen hatten. Dieser Hauptmann ist ein Heide. Das sieht man aus dem Wort, das Jesus später selber sagt, dass er sagt, in Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Deswegen können wir annehmen, dass er für den Glauben der Juden interessiert war, aber wahrscheinlich keine Beschneidung bekommen hatte und auch nicht als Konvertit oder Proselyt getauft wurde. Die Praxis gab es auch, man durfte auch als Heide sich zum jüdischen Glauben bekennen. Das ist hier alles nicht geschehen. So, der Bericht im Lukas-Evangelium, der fasst die Geschichte noch weiter. Und da ist noch eine Vorgeschichte, die Lukas hier mit hineinnimmt. Und da kommen die Ältesten der Synagoge und die bitten Jesus, diesen Mann zu helfen, bevor er seine Bitte selber ausspricht. Und in dieser Bitte bezeichnen sie diesen Menschen als einen gottesfürchtigen Menschen und der unser Volk lieb hat und der für unser Volk viel getan hat. Und sie sagen zu Jesus, hilf ihm bitte. Er ist Hauptmann, ein Mensch der Armee. So wie die Forscher sagen, in den Friedenszeiten hatte die römische Besatzungsmacht nicht so viele Soldaten, dass die überall hatten, nur an den Hauptknotenpunkten. Und wahrscheinlich ist er ein Hauptmann gewesen im Dienste des Königs Agrippa, der ja auch seine Soldaten hatte, der ja selber auch kein Jude war. Und somit hat er auch, so sagt die Geschichtsschreibung, auch um sich natürlich Leute geschart, er vertraute den Juden nicht. Und somit kann sein, dass er auch nicht ein römischer Hauptmann gewesen ist, sondern einer von Herodes Antipas Soldat. Aber das ist hier soweit nicht bekannt. Aber er ist kein Jude und er ist ein Hauptmann, der hat eine Befehlsmacht für die damalige Bezeichnungen von 100 Mann, über die er die Befehlsmacht hatte. Und so sagte er das auch zu Jesus. So erlebe ich das, so kenne ich das, wenn ich Befehle gebe, dann werden die ausgeführt. In dem Satz, ich will kommen und ihn heilen, da hören einige natürlich in der Situation, kann man das vielleicht so denken, ob das sein muss, aber da hören auch einige Ausleger hinein, dass Jesus ihm damit die Schwierigkeit jetzt schildert und sagt, ich komme und tue das, aber verstehst du, was das bedeutet? Er hatte immer wieder Konflikte mit den Pharisäern, mit den Abgesandten von dem Tempeldienst, die ja in dieser Zeit, dass Jesus seine Wirkungen hatte, ja das auch so bewusst machten, dass sie, und das war so üblich, das schreibt so die Geschichte, dass man, um den Messias nicht zu verpassen, das oft so machte, wenn jemand, ein besonderer Mensch in Israel aufstand, mit besonderen Wirkungen, dann wurde da erstmal jemand hingesandt, dass er beobachtet wurde. Und dann kamen sie zurück und berichteten darüber. Und dann, der zweite Schritt war dann so eine direkte Fragestellung an diesen Menschen. Und somit kann man das in den Evangelien wirklich so verfolgen, dass das so auch geschieht. Und daraus kamen ja dann immer wieder die Konfliktsituationen. Warum pflücken deine Jünger am Sabbat Ähren? Warum heilst du am Sabbat? Und eins von diesen Dingen, die nicht gestartet waren, war, in das Haus eines Heiden zu gehen. Da wurde ein Jude unrein dadurch. Deswegen sagt man, dass in diesem Ich komme und will das tun, liest man dann sowas rein. Ich würde ja, aber wie soll ich das? Und dass dieser Hauptmann, um den Jesus sozusagen auch nicht in diese Situation zu bringen, ihm diesen Vorschlag macht. Tu das mit deinem Macht, die du hast. Denn so kenne ich das. Wer Befehle erteilen kann, muss nicht anwesend sein. Der kann die auch über Distanz machen. Jesus sagt aber, und das glaube ich ist hier für uns eine wichtige geistliche Lehre, dass Jesus sagt, dieser Mensch besitzt einen großen Glauben. Und wenn wir das für uns jetzt als Anwendung nehmen und sagen, wir wollen uns weniger bei Menschen beklagen, wir wollen nicht mit Menschen kämpfen, sondern wie Paul Gerhardt sagt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst steigender Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Diesen Weg des Glaubens, deswegen ist eine Bitte, ein Kommen zu Jesus, ein Gebet, wie Markus das jetzt sagte, kostet uns nicht viel. Aber wie will man beten ohne Glauben? Wie will man das machen? Vor Menschen kann man es noch machen, im Kämmerlein kaum. Da ist Glaube gefragt, sonst werden wir das nicht tun. Sprich nur ein Wort. Woran denken wir dann, wenn wir diese Sätze von Jesus hören? Sprich nur ein Wort. Wie stark ist Gottes Wort? Woran denken wir jetzt? Ja, so wurde die Welt gemacht. Das ist der Bericht der Bibel, dass durch Gottes Wort diese Welt entstanden ist. In eine sehr nützliche Beobachtung, wenn man in der Natur ist, ob man eine Weite beobachten kann, das Weltall oder eine Schlucht oder ein Berg, was auch immer es ist. Wenn wir das umsetzen in die Bewunderung, in die Größe Gottes, in die Anbetung Gottes, und das sagt das Wort uns, ist alles durch das Wort entstanden. Sage nur ein Wort und dann wird das geschehen. Vertrauen zu haben zu Gottes Wort, das ist eine geistliche Erfahrung, eine geistliche Übung. So kam wieder Leben in den verwesten Körper des Lazarus. Nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist nur lebensbringende Kraft von Jesus, seinem Wort. Lazarus, komm raus. Das ist Vertrauen zu gewinnen, für uns immer wieder neu wichtig, dass wir dem Wort Gottes Vertrauen schenken. Wie geht uns das dabei? Reicht uns das, wenn das Wort Gottes das sagt? Wo sind unsere Schwierigkeiten, dem Wort Gottes zu vertrauen? Oft bestimmt ist das auch die Lebenserfahrung, die Umstände, die Situation der Not. Aber immer wieder wollen wir uns daran erinnern, dass Gottes Wort Verheißung ist, dass Gottes Wort Leben bringt, dass Gottes Wort die letztendliche Ausgang und Vollendung ist, der Anfang und das Ende. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und somit hat ja unser Herr Jesus auch in so eine wichtige Erfahrung, ein geistlicher Kampf mit dem Bösen selber, mit der Person des Teufels, das Wort Gottes gebraucht. Das hat er angewandt. Und deswegen ist das lebendig wirksam. Es ist nicht Zauberwort. Es ist lebendiges Gotteswort. Und es geht nicht nach Formeln oder irgendwelche Rituale aufzusagen, aber es ist immer Vertrauen. So wie hier. Er wünscht nicht und sagt auch nicht irgendeine Formel, sondern Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Geh nach Hause, dein Knecht ist gesund. Gottes allmächtiges Wort, dem wollen wir uns immer wieder neu anlehnen. Es ist ein Glaube, der diesem Menschen und, wie Jesus sagt, der reicht, um eine Tür des ewigen Lebens aufzumachen. Viele werden kommen von Osten und Westen und werden, ja, uns ist jetzt der Text weg. Freddy, findest du den wieder? Die werden mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen und werden in dem Reiche Gottes, in dem Reiche der Himmel eingehen. Es war für die Juden, glaube ich, auch eine sehr bekannte Sprache. Das kannten sie so. Das war aber gerade so. Sie waren die Söhne des Reiches und ihnen gehörte das auch. Und dass Jesus das hier an einem Heiden tut, an seinem Knecht tut, und dann noch diese Türen öffnet und sagt, irrt euch nicht. Söhne des Reiches und Söhne der Finsternis, das kann man nicht einfach so voraussetzen und von seiner Herkunft bestimmen, sondern der Sohn Gottes ist der Heiland aller Menschen. Alle Rassen, alle Völker. Und das wird hier in diesem Wunder sichtbar. Auch in dem ernsten Wort der Verwerfung. Und hier beginnt das schon. Das, was später die Lästerung des Heiligen Geistes ist, das ist hier schon angekündigt mit dem Hinauswerfen in die äußere Finsternis. Das ist die Ablehnung des Messias. Das ist die Ablehnung des Sohnes Gottes, Sohnes Gottes. Die interessante Zusammenhang können wir vielleicht noch beobachten mit dem Hauptmann, dass all diese Männer, die in den Evangelien erwähnt werden, positive Menschen sind. Wo war noch ein Hauptmann, den Jesus lobt oder der ein gutes Zeugnis vom Evangelium von Gott bekommt? An wem denken wir jetzt noch? Nochmal? Am Kreuz, ja. Der Hauptmann am Kreuz, ja. Noch einer? Ja, Cornelius, der Hauptmann, ja. Das war auch ein Hauptmann, von dem Gott sagt, Cornelius, deine Gebete und deine guten Taten, die sind vor Gott gekommen. Aber das reichte nicht. Rufe dir einen Mann, der wird dir sagen, wie man gerettet wird. Ja, hier sehen wir diese enge Zusammenhänge, das Gutes tun, beten, gottesfürchtig sein, sehr wichtig ist, aber das reicht nicht, um gerettet zu werden. Man braucht Jesus, seine Vergebung, der die Sünden der Welt trägt, den braucht man. Aber das war noch ein Hauptmann, ja? Der Hauptmann, der das erfahren hatte, dass die Juden den Paulus töten wollten. Und der hat diesen Bericht erstattet und gesagt, den müssen wir schützen. Die haben sich da verschworen, ihn umzubringen. Die wollen ihn töten. Und da war dann noch der Hauptmann, der dem Landpfleger Felix befahl, dass sie sich um Jesus kümmern, um Paulus kümmern. Denn wir sind diese Berichte von diesen Menschen alle mit einer guten Tat verbunden, mit guten Charakteren. Und deswegen, als die Soldaten mal zu Johannes kamen, als der gepredigt hatte und gefragt haben, was sollen wir tun, Wir sind in einem Beruf, wie sollen wir leben? Was sagt Johannes zu ihnen? Begnügt euch mit eurem Verdienst, nehmt keine Bestechungsgelder ein und tut Menschen nicht Unrecht. Ich finde es sehr ermutigend, dass man in jedem Beruf Gott wohlgefällig sein kann. Dass es nicht heiligere und unheiligere Berufe gibt, sondern dass man in dem Berufsleben, in dem man steht, Gott wohlgefällig sein kann. Und diese Hauptmänner sind es irgendwie alle mit einem guten Zeugnis. Er denkt auch an seinen Sklaven und sagt, der ist krank und bitte heile ihn, der quält sich sehr. Das sagt man, ist auch nicht üblich. So, Sklaven sind nicht wirklich zu der Zeit für wert geachtet worden, um die man sich kümmerte, mit denen man mitgelitten hat, sondern sie waren nicht viel wert. Gibt es Menschen, für die wir nicht bitten würden? Und sagen, nee, für den nicht, für die nicht. Dieser Hauptmann zeigt uns hier eine Einstellung im Leben, dass man so auch in seiner Haltung keinen Menschen begegnet, der nicht Gottes Ebenbildlichkeit in seinem Geschaffensein als Mensch widerspiegelt. Es ist verstellt, unsere Gottes Ebenbildlichkeit durch die Sünde. Aber immer wieder, wenn wir Menschen sehen, wer es auch immer ist, wie er auch ist, jetzt habe ich jemanden, den Gott geschaffen hat, vor mir, mit Achtung und Liebe und Fürsorge aneinander denken. Der Hauptmann sagt hier auch einen interessanten Gedanke, dass er sagt, ich bin es nicht würdig, ich bin es nicht wert. Und darauf wollte ich noch mal kurz stehen bleiben. Die Psychologie sagt uns, das ist das Problem der Menschen. Die fühlen sich immer klein und unwürdig. Man darf so nicht denken. Hat der Hauptmann hier einen Fehler gemacht? Willi, was denkst du darüber? War er nicht gut geschult? War ehrlich? Ja. Können wir mal darüber zusammen überlegen, wie soll man diese zwei Gedanken auch vom Worte Gottes her, von der Bibel her beantworten, wenn wir uns fragen, was bist du wert? Wo ist dein Wert? Bist du würdig oder bist du unwürdig? Hilft uns das im Leben? Wie beantworten wir diese Fragen? Wir dürfen hier laut denken. In Gottes Augen sind wir alle gleich wert. Wir schätzen die anderen oder die Menschen unterschiedlich wertvoll, ja, ist falsch, ja. Aber wie schätzen wir uns selber ein? Ist das richtig, wenn ich jetzt sage, ich bin wertvoll? In den Augen des Herrn, ja. Ist es richtig, wenn ich sage, ich bin es nicht würdig? Auch ja. Ja. Deswegen, das ist richtig. Das ist beides richtig. Das ist beides biblisch. In den Augen des Herrn, von unserem Schöpfer her. Unser Wert des Menschen liegt in dem Schöpfer. Ja, von dem sind wir wertvolle Menschen. Von unserer Sinnhaftigkeit, glaube ich, ist das, was Adam sagte, schon ganz richtig, dass er sagte, ich schäme mich. Was soll er auch machen? So fühlt er doch. So spürt er doch. Wertlos, schmutzig, beschämend, gleichzeitig wertvoll, geliebt und angenommen. Wer dieses nicht zusammenbringen kann, glaube ich, ist in eine Gefahr, in eine Spannung des Lebens, dass man die Demut verliert, die Realität vor Gott verliert, seine Abhängigkeit, aber auch gleichzeitig, wer die Annahme Gottes nicht bereit ist zuzulassen, dass er angenommen ist, dass er in Gott und seinem Schöpfer ein wertvoller Mensch ist, der verliert die Grundlage seines Lebens. Deswegen finde ich, ist das Evangelium hier anders als die Psychologie. Da versucht man den Menschen das einzureden, ihn zu erklären. Und er soll es einfach so tun, sich so benehmen, so verhalten. Nur nicht noch sagen, ich bin's nicht wert. Aber die Bibel tut das anders. Die hat diese beide Wahrheiten zusammengebracht. Und dieser Satz, glaube ich, gehört in vielen Bereichen des Lebens und der Schöpfung und des Glaubens nicht nur in der Ehe, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Finde ich, das kommt immer wieder zum Tragen. Und Gott hat das zusammengefügt. Unsere Unwürde, unsere Scham, unsere Vergänglichkeit, unsere Sinnhaftigkeit, unsere Wertlosigkeit und die Würde. Die Annahme, die Liebe, den Schatz Gottes in jedem Menschen. Und deswegen ist das Evangelium etwas, ja, ich finde, das gibt es nicht in der menschlichen Lehre. Da hat man immer eine Einseitigkeit, da hat man immer etwas, was, ja, irgendwie diese Wahrheiten scheinbar nicht möglich sind, zusammenzubringen. Hat noch jemand einen Gedanken dazu? Gerade so zu dieser Erfahrung der Würde, des Wertes, der Scham, der Wertlosigkeit. Können wir das gerne mitteilen. Wir lesen dann weiter. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Was ist der Unterschied zu dem vorigen Wunder? Er war hier gegenwärtig. Er hat sie berührt. Hier rührt er nur an, er sagt nichts. Die Folge ist, dass die Frau dient. Ja, das gibt bei Spurgeon eine ganze Predigt darüber, wer das geistliche Prinzip nimmt und sagt, erst geheilt werden und dann dienen. Noch eins, glaube ich, ist hier auch, es bittet ihn keiner, das zu tun. Auch die Frau nicht, die Schwiegermutter von Petrus. Zumindest steht es hier nicht, dass irgendwer eine Bitte geäußert hat, dass er das tun soll. Und er bewertet hier auch nicht ihren Glauben und verlangt nicht nach Glauben und fragt nicht nach Glauben. Was soll uns das sagen? Die Heilungen von Jesus, die sind nicht irgendeinem Ablauf zuzuordnen, in irgendeinem Ritual oder irgendeinem bestimmten Reihenfolge, sondern er handelt wirklich jedes Mal sehr allmächtig, würden wir sagen, souverän. Das ist so, was zu Gott gehört, dass er das nicht irgendeine bestimmte Abfolge eingeübter Handlungen ist, sondern sehr, sehr frei und allmächtig. Und so tut er das einmal mit einem Speichel auf dem Auge und das andere Mal einfach werde sehend. So sehen wir das auch hier, seine Handlung ist hier sehr frei. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus berichtet das hier so, und das ist auch, was Jesus wahrscheinlich später erwähnt, in diesem Gerichtswort über diese Stadt Kapernaum, dass er sagt, wenn Sodom und Gomorra das alles erlebt hätten, was ihr hier erlebt habt, die hätten schon längst Buße getan in Staub und Asche. Und er nennt diesen Ort und sagt, du bist zum Himmel erhoben, aber du wirst zu der Hölle niederfahren. Im Sinne von seine Gegenwart, die Gegenwart von Gottes Sohn, die Gegenwart des Messias war da. Das Land hat Licht bekommen. Dieser Ort wurde gewürdigt mit der Gegenwart des Messias. Und er hat hier auch alle Kranken geheilt. An diesem Abend war das einfach eine Amnestie. So hört sich das hier an, dass sie Leben, Heilung, Gottes Kraft erlebten, Gottes Kraft spürten. Und die, Matthäus verbindet das hier mit dem Wort aus dem Jesaja, der da sagt, er hat unsere Krankheit, er hat Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Also dieses Wort wird etliche Mal zitiert in dem Zusammenhang, dass man sagt, so wie jeder, der zu Jesus kommt und Vergebung der Schuld bekommt, so wird auch jeder, der zu ihm kommt und krank ist, geheilt werden. Das begründet man mit diesem Wort, dass man sagt, so wie am Kreuz die Vergebung der Sünden geschehen ist und die vollendet ist, so ist auch die Heilung aller Krankheiten am Kreuz geschehen. Aber von dem, wie Matthäus das hier anwendet, glaube ich, stimmt das nicht ganz, sondern hier sagt er das, bevor das Kreuz überhaupt war. Dass diese Anwendung für die Krankheiten und Schwachheiten, die trug Jesus als in seinem Leben, in seinem Dasein als Sohn Gottes und nicht in dem Leiden am Kreuz. So zumindest zitiert Matthäus das hier. Und deswegen ist das auch nicht so eine, glaube ich, dürfen wir das nicht anwenden, dass wir sagen, alle Krankheiten sind am Kreuz geheilt worden und wer da glaubt, wird gesund. Dieses Wort sagt uns hier, dass der Grund der Heilungen noch vor dem Kreuz geschehen ist. Und dieses Zitat aus dem Jesaja-Buch, dass das in der Zeit geschieht, als der Sohn Gottes, der Messias, hier auf der Erde wandelt und seine messianische Kraft zeigt, indem der Menschen heilt, Blindgeborene sehend macht, Tote auferweckt, messianische Wunder verbringt. Und Petrus erklärt später, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seinen Wunden seid ihr heil geworden. Hier spricht er und wendet das an, nicht auf die Krankheiten, sondern auf die Heilung von der Unreinheit der Sünde, von der Macht der Sünde, von dem Wirken der Sünde. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Das ist am Kreuz geschehen. Vollkommen, ganz und mit der vollen göttlichen Kraft, die wir hier dann auch so im Vertrauen immer wieder anwenden können. Weil wir finden das auch nicht in der Praxis der Apostel, dass sie bei den Heilungen sich auf das Kreuz berufen. Dass sie später in ihrem Zeugendienst sich auf das Kreuz berufen bei den Heilungen. Sie berufen sich auf das Kreuz immer in der Vergebung der Sünden. So lehrt Jakobus, dass Kranke die Ältesten rufen sollen zum Gebet des Glaubens, damit sie über sie beten und sie wiederhergestellt werden. Und es ist nicht in der Verbindung zum Kreuz, sondern zum Gebet des Glaubens. Paulus hatte selber, wie er sagt, im 2. Korintherbrief, ein Dorn im Fleisch, obwohl wir nicht genau wissen, was es ist. Aber beruft er sich nicht in diese Erfahrung auf das Kreuz und sagt, da ist alles geschehen, jeder darf gesund sein, sondern wir dürfen im Glauben um Heilung bitten. Und das ist ein ganz großes Vorrecht und sehr viel Zuwendung Gottes an uns durch diese große Gnade, dass wir das tun dürfen. So wie der Messias damals wandelte und die Leiden der Menschen auf sich nahm, so nimmt er die heute auch immer noch auf sich. Nur ob das für uns so sein wird, ob ich geheilt werde, das will ich dem Herrn überlassen. Das soll er dem Einzelnen offenbaren. Da dürfen wir aber immer im Vertrauen beten. Matthäus wendet dieses Wort hier so an, dass diese vielen Heilungen nicht aufgrund des Sterbens und Auferstehung von Jesus geschahen, sondern aufgrund seiner barmherzigen Handlung, seines Ausweises aus dem Messias, der das ganze Leid trägt. Und das ist, glaube ich, in einer Stunde der Not für uns Menschen auf einmal ein ganz besonderer Moment, wenn wir in unserem Leid nicht einfach merken, ich gebe das ab, sondern das ist jemand, der das trägt. Es ist jemand da, der das trägt, auch jetzt. Mein Leid trägt jemand, und das ist Jesus. Und das gibt uns nochmal einen ganz anderen Halt in diesem Vertrauen, das auch ihm abzugeben, ihm zu sagen, ihm mitzuteilen. Was nehmen wir aus diesem Abschnitt mit? Wir wollen erstmal diese Wunder im Zusammenhang sehen, auch bei der weiteren Betrachtung bis Kapitel 12, weil das hat was damit zu tun, dass wir so eine wichtige Frage, die unvergebbare Sünde, die Lästerung des Heiligen Geistes, verstehen, warum Jesus die gesagt hat, was er damit gesagt hat und wie das in diesem Zusammenhang, diese Wunder, hier hineingesprochen ist. Aber aus dem Abschnitt wollen wir uns auch heute fragen, ob uns das reicht, dass der Herr ein Wort spricht. Sind wir damit zufrieden? Wachsen wir so in diesem Vertrauen zu Gottes Wort, dass wir sagen können, sprich nur ein Wort, Herr. Und dann vertraue ich darauf. Werten wir Menschen, wie Heinrich gesagt hat? Wie werten wir Menschen? Wie sollen wir es tun? In jedem Gottes Geschöpf zu sehen, die Herrlichkeit Gottes. Auch bei der Entstellung der Sünde bleiben diese zwei Wahrheiten verbunden. Und so auch um unseren eigenen Wert nicht hochmutig zu werden, aber auch nicht mutlos zu sein. Hebt der Herr uns auf und gibt uns in unsere Sündhaftigkeit, in unsere Wertlosigkeit den vollen Wert der Zuwendung Gottes. Wir dürfen immer um Heilung bitten, in jede Not, in jede Krankheit. Aber wir sollen das nicht mit dem Fordern vertauschen. Der Bittende darf sich immer zu Jesus wenden, in aller Not. Amen. Wir werden mit Gebet abschließen. Ich bete danach. Jesus, dir danken wir für diesen langen Weg der Menschengeschichte. So wie dein Wort sagt, mit viel Geduld und Barmherzigkeit hast du das Opfer vorbereitet über Jahrtausende mit dem Ziel hin, mit der Absicht hin, uns Menschen von unserer Sündhaftigkeit zu erlösen. Danke dir dafür. Und so wollen wir deinem Wort vertrauen. Das, was du zusagst, das machst du gewiss. Und das, was du annimmst, das bereust du nicht. Wir haben so viel Trost daran, Jesus, weil dein Wort ewig ist, lebendig und wirksam. Und dass wir auch jetzt und heute das erleben dürfen, dass wir dich um Heilung bitten dürfen und dass du Krankheiten trägst, Lasten trägst und uns Menschen nicht allein lässt. Danke dafür. Amen. Ich wünsche jedem gesegneten Abend.